Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich natürlich, dass so viele Menschen gekommen sind und sich interessieren für Frida Kahlo. Frida Kahlo, ja, eine Ikone des 20. Jahrhunderts, ein kurzes Leben, in dem sie Höhen und Tiefen durchmaß und ein unverwechselbares malerisches Werk schuf, nicht besonders umfangreich. Mit 160 Gemälden etwa ist es tatsächlich für ein Malerleben, Malerinnenleben kein sehr großes Werk. Aber wir werden auch hören, warum das so war. Und vielfach haben Sie schon Informationen über Frida Kahlo, haben vielleicht auch schon Biografien gelesen und fragen sich vielleicht, warum wieder ein neues Buch zu Frida Kahlo. Ja, in der Tat gab es aber noch einmal eine Situation im Jahr 2004, als nach 50 Jahren nach Frida Kahlos Tod ihre Archive in dem Blauen Haus in Coyoacán, eingemeindet zu Mexiko-Stadt, geöffnet wurden. Und die Archive betrafen zum Beispiel auch ihr Badezimmer mit ihrer gesamten Garderobe, all ihren Schminkutensilien. Das waren auch ihre Briefschaften, die Korrespondenz mit sehr vielen berühmten Menschen. Man konnte auch so ihre tatsächlich sehr im Leben umfassenden Liebesbeziehungen erst dann komplett rekonstruieren. Und es war viel umfangreicher, als man es je vermutet hatte. Auch das, dann viele Fotografien. Frida Kahlo hat selbst fotografiert, aber sie hat auch sehr bedeutende Fotografen in ihrer Zeit gekannt, die dann sie auch fotografiert haben. Und all das ist gefunden worden, ist ausgewertet worden. Auch ihre Bibliothek ist ausgewertet worden. Auch die war verschlossen 50 Jahre lang. Und so wusste man auch erst ab 2004 in der Folge, als Kunsthistoriker alles auswerteten, dass Frida Kahlo keineswegs die naive Malerin des magischen Realismus war, als die viele sie betrachtet haben, auch in der Frauenbewegung der 1970er Jahre, die sie ja erstmalig entdeckt hat als wirklich Vorbildfigur, sondern dass sie ein ganz großes kunsthistorisches Wissen besaß und das auch in ihren Gemälden in Anwendung brachte in Form von Zitaten. Wir werden da einige Beispiele uns auch anschauen können. Hier nun Frida Kahlo als 18-Jährige fotografiert von ihrem Vater Guillermo Kahlo. Guillermo, eigentlich Wilhelm Kahlo, gebürtig aus Pforzheim, war ausgewandert nach Mexiko und hatte dort von seinem ersten Schwiegervater das Fotografieren erlernt. Er hatte in einer ersten Ehe zwei Töchter, dann starb seine erste Frau sehr früh und er lernte Mathilde Kahlo kennen. Mathilde Kahlo hat verlangt, dass die Töchter in einem Kloster erzogen wurden und hat dann selbst mit ihrem Mann weitere 4 Töchter bekommen. Also 2 wesentlich ältere Töchter, dann Frida als dritte, 1907 geboren. Sie hat ja die erste Verrätselung, die sie immer angestellt hat. Sie hat ja immer behauptet, sie sei 1910 geboren. Ja, das ist nur zur Hälfte, um sich jünger zu machen, gedacht gewesen. Sie wollte eigentlich im Jahre der großen mexikanischen Revolution geboren sein, mit der sie sich sehr stark identifizierte. Also am 6. Juli 1907 in Wahrheit in Mexiko zur Welt gekommen. Mit 6 Jahren erkrankte sie zum ersten Mal, wollte daraufhin Ärztin werden, war immer eine sehr neugierige Leserin und Naturforscherin, daneben auch Fotografin und entdeckte neben dem Kommunismus schon früh die Liebe. Mit ihrem androgynen Äußeren zog sie als junges Mädchen Männer wie Frauen gleichermaßen an. Tja, und dann die Liebe zu Diego Rivera natürlich. Wir kommen darauf zu sprechen. Ja, Frida, der Rufname war ursprünglich mit IE geschrieben, so wollte das der Vater, der geborene Deutsche. Aber Frida hat sich dann erst mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus Frieda nur mit I genannt, weil sie eben nicht mit den Deutschen identifiziert werden wollte. Der Vater, der litt schon früh an Epilepsie und nahm seine Tochter Frieda immer auch auf Exkursionen und Fotografiereisen mit, als sie noch kleiner war und nicht zur Schule ging. Und sie musste diesen Vater dann auch, wenn er einen Anfall hatte, mit einer Ätherflasche den Äther vor die Nase halten, damit er wieder erwachte. Also sie war schon früh auch gewohnt, mit Krankheit umzugehen, jedenfalls bei anderen. Und dann bekommt sie selbst, als sie 6 Jahre ist, eine erste Krankheit. Wir wollen aber nun mal ein Bild anschauen, was ihre Kindheit widerspiegelt. Frieda Kahlo, wie gesagt, dritte Tochter in dieser Ehe zwischen Mathilde und Guillermo Kahlo, kommt zur Welt und wird aber schon 9 Monate später abgestillt und einer indianischen Amme übergeben, da die Mutter erneut schwanger ist und dann nicht mehr stillen möchte. Eine indianische Amme, also. Meine Amme und ich heißt das Bild von 1937. Auf dem Bild sieht man, übermächtig im Zentrum sitzend, eine dunkelhäutige, schwere, schwarzhaarige Frau, vor ihrem Gesicht eine schwarze, altmexikanische Maske. In den Armen der barbürstigen Amme ruht ein zwittriges Wesen. Jenes Ich des Titels, das die Malerin als einen Menschen mit kindlichem Körper und erwachsenem, übergroßem Kopf, der deutlich ein Selbstporträt ist, imaginiert hat. Dieses Wesen nuckelt an der linken Brust der Amme, die aufzublühen scheint. Der Blick der Kindfrau geht träumerisch ins Weite. Archaisch und surreal zugleich wirkt das Bild. Die Teotihuacan-Totenmaske der Amme steht stellvertretend für das alte Mexiko, für einen Teil der bewusst in ihrer Beziehung zu Diego Rivera angenommenen neuen Identifikation mit dem prä-spanischen Mexiko oder altspanisch, kann man auch sagen. Außerdem ist die Analogie zu den christlichen Pietà-Darstellungen auffällig. Die Amme nimmt den Platz Mariens ein, Frieda liegt an der Stelle des Jesuskindes, aber anders als dort wird hier nicht Bindung, sondern Verlust dargestellt. Keine Liebkosung, kein Blickkontakt verbinden die Säugende und den Säugling. Das Kind wird, auch das eine Anspielung auf die präkolumbianischen Kulte, quasi als Opfergabe dargeboten. Aus dem verdunkelten Himmel regnet es Milchtropfen. Das Bild wirkt naiv, hat aber eine starke emblematische Aussage. Der freigebliebene untere Bildstreifen sollte möglicherweise, wie bei anderen Werken Frieda Kahlos, ein Ex voto aufnehmen. Eine Tradition, die sie aufgriff, um persönliche Trauer darzustellen. Also so ein Spruchband, was auf bestimmten Emailtäfelchen in den mexikanischen Kirchen die Angehörigen immer für einen Verstorbenen aufhängen ließen. Und da waren gute Wünsche, Segenswünsche für diesen Verstorbenen aufgeschrieben. Hintergrund des Bildes ist sicher auch Friedas Beziehung zu ihrer eigenen Mutter, die von ihr als zwiespältig wahrgenommen wurde. Gefühlskälte einerseits und Tatkraft dann wieder hineindenken in die Bedürfnisse der Tochter andererseits. Frieda übernahm selbst eine derartige Ambivalenz Menschen gegenüber. Ihre extremen Gefühlsregungen von Liebe zu Hass schwankend binnen kurzer Zeit gegenüber einem und demselben Menschen finden bei vielen Gelegenheiten früh auf. Also Frieda ist 6 oder 7 Jahre alt, als sie unter einer Krankheit litt, die sie stark belastete und die in den meisten Publikationen bis in die 2000er Jahre hinein als Polio benannt wurde. Diese Diagnose ist aber heute umstritten. Auch im Interview mit der Psychologin Olga Campos, das diese im Rahmen einer breit angelegten Untersuchung zu Künstlern in Mexiko 1949-50 mit Frieda führte und das als neue Quelle auch erst nach Öffnung der persönlichen Archive zur Verfügung stand, wird nicht von Polio im Zusammenhang mit der dramatischen Krankheit gesprochen. Im Abschnitt Mein Leben, der Interviews, heißt es zu diesem Komplex, Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal krank war. Ich war mit Luis Leon, einem Jungen, spielen gegangen und auf der Terrasse warf er einen Holzklotz auf meinen Fuß. Zu Hause benutzten sie das als Ausrede, als mein Bein dünner zu werden begann. Das geschah, als ich etwa 7 Jahre alt war und mein Papa und meine Mama fingen an, mich sehr zu verwöhnen und mich mehr zu lieben. Der Fuß war zur Seite geneigt und ich humpelte ein wenig. Es gibt eine andere Interpretation für diese Krankheit und das ist Spina bifida occulta, eine in der Embryonalentwicklung nicht geschlossene Neuronalspalte an der unteren Wirbelsäule, aber verdeckt durch die Haut. Im Nachhinein ist es schwer, Frida Kahlos Krankheitsgeschichte objektiv zu beurteilen. Es wurde ja auch niemals eine Obduktion ihres Leichnams gemacht. Letztlich könnte der angeborene Befund durch eine aufgesetzte Polioerkrankung verstärkt worden sein. Aber auch Spina bifida occulta ganz alleine könnte im Laufe des Wachstums Fridas Beinprobleme hervorgerufen haben. Sie behielt also ein wesentlich dünneres rechtes Bein zurück, muss ganz lange im Bett liegen und danach unendlich viel Sport treiben, um sich wieder zu kräftigen. Das hat der Vater sehr unterstützt. Frida war für ihn sowieso so eine Art Jungenersatz. Er hatte ja keinen Sohn, 4 Töchter. So, und Frida mit ihrem doch androgynen Äußeren unterschied sich auch wirklich äußerlich ganz stark von den 3 übrigen Töchtern. Und dadurch, dass sie auch immer mit Jungen spielte, Fußball spielte und sowas alles, war das wirklich so eine Kameraderie zwischen Vater und Tochter. Ja. Frida hat in dieser ersten Krankheit ganz deutlich begriffen, das habe ich erwähnt, sie wird mehr geliebt, wenn sie krank ist. Das ist hängen geblieben und das zieht sich auch durch das gesamte Leben. Und die objektiven Befunde und der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn durch die Krankheit, die gehen so Hand in Hand. Jetzt kommen wir zu der Tatsache, sie will Ärztin werden. Und das Studium von Frauen ist in Mexiko seit 1920 überhaupt erst erlaubt. Sie kommt 1922 auf die Vorbereitungsschule für das Universitätsstudium, die große Preparatoria, in Mexiko-Stadt. Das kostet sehr viel Schulgeld und sie ist das einzige Kind von ihren Eltern Guillermo und Mathilde, die eine höhere Schulausbildung erhalten. Also auch die Intelligenz wird bei ihr als besonders auffällig gewertet und der Wunsch, Ärztin zu werden, der wird wohl auch ernst genommen von den Eltern. Für die damalige Zeit und für Mexiko ist es eigentlich doch etwas Besonderes. Sie hat dann sofort Freunde, insbesondere wieder Jungen. Und es geht auch recht bald in sexuelle Verhältnisse mit verschiedenen jungen Männern, aber auch mit Frauen, schon in dieser Schulzeit. Ich gehe mal zurück zu diesem Bild. Und jetzt kommt dieser bestimmte, berühmte und schreckliche Unfall am 17. September 1925, als sie mit ihrem Freund Alejandro durch die Stadt bummelt nach der Schule. Irgendwas ist vergessen worden in einem Laden. Man steigt nochmal aus, sucht es, findet es nicht, steigt in einen anderen Bus ein. Es nähert sich dem Bus eine Straßenbahn. Der Bus nimmt die Straßenbahn nicht ernst und weicht zu spät aus. Die Straßenbahn ihrerseits bremste nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Die Straßenbahn drückte den Bus gegen eine Hausmauer. In Alejandros Erinnerung geschah Folgendes. Der elektrische Zug bestand aus 2 Wagen und kam ganz langsam auf unseren Bus zu, traf ihn in der Mitte und drückte ihn wie eine Schachtel zusammen. Nach eigenen Aussagen merkte Frida nicht, wie schwer sie verletzt war. Eine Haltestange aus dem Bus hat ihr Becken durchstoßen. Ein Passant zieht diese Stange dann spontan heraus. Alejandro ist der Auffassung, Frida sei so schwer verletzt, sie würde unmittelbar sterben. Sie wird ins Krankenhaus gebracht und sie überlebt. Im Rotkreuz-Krankenhaus schließt man zunächst ihre Heilung komplett aus. Das Rückgrat war an 3 Stellen im Beckenbereich verletzt. Sie hatte ein Schlüsselbein, 2 Rippen und 11 Beinbrüche an dem bereits atrophierten, viel zu dünnen rechten Bein. Der rechte Fuß war ausgerenkt und zerquetscht, die linke Schulter ausgekugelt, das Schambein dreifach gebrochen. Die Eltern erleiden einen Nervenzusammenbruch, als sie diese Nachricht erhalten und können längere Zeit ihre Tochter auch gar nicht besuchen. Sie bleibt einen Monat in dem Spital. Anschließend muss sie weiter liegen zu Hause. Geht natürlich nicht mehr in die Schule jetzt und erhält, weil Coyoacán damals noch außerhalb der Stadt Mexiko sich befindet, ganz wenig Besuch von ihren Schulkollegen. Sie ist sehr einsam natürlich. Und in dieser Situation fängt sie an zu malen. Der Vater gibt ihr seinen Malkasten und es gibt ein Gestell über ihrem Bett, wo sie dann sozusagen im Liegen anfangen kann zu malen. Ja, und das ist eines der ersten Bilder, das sie gemalt hat, das Selbstbildnis mit Samtkleid. Und das schenkt sie ihrem Freund Alejandro. Und bereits dieses Bild zeigt, dass sie, obwohl sie erst so jung ist, schon auch die Kunstgeschichte rezipiert hat. Man hat in der Bibliothek von ihr ein Bildband Bronzino, also ein Maler der italienischen Renaissance, gefunden. Und Bronzino malt auch solche Frauen. Lediglich der Ausschnitt des Kleides ist ein damals moderner Ausschnitt. Aber ansonsten die Haltung der Figur und so weiter, das ist schon stark inspiriert durch Bronzino. Ja, ein Drittel ihrer Werke sind Selbstporträts. Und es ist ja auch klar, über dem Bett diese Staffelei und darüber noch ein Spiegel. So malt sie sich also selber. Und da sie ja so oft in ihrem Leben und so lange krank war und so viel im Bett gelegen hat, ist das Objekt ihres malerischen Interesses sie selbst. Und ihre durch die immer schlimmer werdenden Krankheiten sich verändernde äußere Erscheinung. Also das ist auch eine Chronik ihres Verfalls am Ende. Ja? Nun ist sie jung und also sie wird gesund, sie lernt auch wieder laufen und man sagt ihr, ja, eine Sache wird wohl zu streichen sein in ihrem Leben, der Kinderwunsch. Das wird nicht mehr gehen. So, aber auch das nimmt sie nicht so eigentlich ernst, ja. Da kommen wir gleich dazu. Dass sie nun nicht mehr in die Schule gehen kann, ist der Sache geschuldet, dass ihre Krankheit unendlich viel Geld verschlungen hat. Das waren alles private Leistungen, die der Vater da zu stemmen hatte. Und außerdem schließt er nun aus, dass sie dem Beruf einer Ärztin gesundheitlich auch gewachsen sein würde. Jetzt war die Frage, was würde sie tun? Also sie nimmt das Malen nun tatsächlich sehr ernst. Ja. Und sie hat dann einige Jobs so nebenbei in verschiedenen Läden. Sie kommt in kommunistische Kreise, die damals in Mexiko eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Rolle spielen. Die Schauspielerin, Fotografin Tina Modotti etwa hat einen großen Zirkel um sich. In diesem Zirkel verkehren kommunistische Agenten, Sympathisanten, Künstler und Intellektuelle und unter anderem auch Diego Rivera, den sie dort zum ersten Mal kennenlernt, der bedeutende Maler, der die großen Wandgemälde, also außen, im Außenbereich von Gebäuden angebrachte riesengroße Wandgemälde mit der Verherrlichung der mexikanischen Geschichte und insbesondere des Kommunismus natürlich anbringt auf Staatskosten. Ja, er ist ein staatstragender Maler. Den lernt sie kennen. Und er fasziniert sie natürlich. Und sie besucht ihn im Erziehungsministerium von Mexiko-Stadt und bringt ihm Bilder mit, die sie gemalt hat. Und er ist angetan. Von diesen Bildern findet sie sehr authentisch, sehr begabt und sagt zu ihr, mal noch eins und in der nächsten Woche besuche ich dich zu Hause und da zeigst du mir das. Und das macht sie auch. Und er kommt tatsächlich, der berühmte Diego Rivera, und lobt auch dieses Bild. Und ja, Frida Kahlo, 20 Jahre jünger als Diego Rivera, sie verlieben sich ineinander. Mathilde Kahlo ist überhaupt nicht amüsiert über dieses Verhältnis. Das findet sie ganz, ganz schwierig. Also vor allen Dingen hat dieser Mensch keine religiösen Bindungen. Sie ist ganz stark katholisch. Er hat 3 gescheiterte Ehen hinter sich, verschiedenste Kinder zu unterhalten. Der Vater sagt nur eins, ich warne Sie, meine Tochter wird nie ganz gesund sein. Und dennoch, es wird geheiratet. Und ja, Diego Rivera und Frida Kahlo von Anfang an ein Paar, wo die Fetzen fliegen, wo auch sehr bald Ehebruch ein Thema sein wird. Auf einen Ehebruch Diego Riveras folgt einer von Frida Kahlo und so weiter und so weiter. Dass da Leid auch im Spiel ist, das muss ich nicht extra betonen, aber es gehört wohl zu diesem Paar, dass das eben so ausgelebt wird. Ich zeige jetzt kurz das Bild Ich und Diego Rivera von 1931. Und da sind sie bereits verheiratet und da sind sie auch schon nach Nordamerika gefahren. Und da wird Diego Rivera, in Wahrheit war er viel größer als Frida Kahlo. Ja, sie war ja auch sehr klein, 1,55 Meter etwa. Ja, und er war ja, vielleicht 1,79 Meter oder 1,80 Meter. Aber so wie der Unterschied hier dargestellt wird, so groß war dieser Unterschied nicht. Ja. Diego Rivera immer mit seinem Patronengürtel und hinten der Revolver immer dabei und die Palette. Und Frida Kahlo nun bereits in dem mexikanischen Gewand. Von den Gewändern hatte sie unendlich viele Accessoires auch, die man gefunden hat, aber nicht nur mexikanische. Sie trug auch gerne diese altmexikanische, viktorianisch inspirierte Tracht, also ein Kleider mit sehr viel Spitze und in Weiß und Rüschen und sowas alles. Also es war nicht nur die Tracht der Teotihuacan-Frauen und so weiter vom Isthmus von Oaxaca und solche anderen Regionen, sondern eben auch die Kleidung der Oberschicht in Mexiko aus dem 19. Jahrhundert. Diego Rivera hat politische Probleme in Mexiko bekommen und ist deshalb in das Land, das er eigentlich politisch ablehnte, das kapitalistische Nordamerika gegangen, um dort Aufträge zu übernehmen. Und Frida Kahlo und er, sie machten natürlich auch etwas her. Die waren dann sofort in der Künstlerszene wie die bunten Hunde bekannt. Ja, ist auch in den Zeitschriften sind sie abgebildet worden sofort und haben wirklich das auch ausgenutzt, dass man sie so gehypt hat, würde man heute vielleicht sagen. Ja, und da, in dieser Zeit, ist diese Selbststilisierung von Frida Kahlo in der mexikanischen Tracht als das Andersartige in Nordamerika richtig, richtig zum Zuge gekommen. Sie hat das dann kultiviert. Anziehen, schminken, sich frisieren, das hat 1 bis 2 Stunden bei Frida Kahlo pro Tag gedauert. Das war eine ganze Wissenschaft und das musste wirklich perfekt immer sein. Genau. 1931 kehrt man dann aus Nordamerika zurück. Frida Kahlo hat unheimliche Sehnsucht nach ihrer Heimat und Diego Rivera tut ihr den Gefallen. Inzwischen sind mehrere Fehlgeburten erfolgt, eine immer dramatischer als die andere. Also sie hat diesen Wunsch von Diego und mit Diego Rivera ein Kind zu haben, nicht aufgeben können. Und sie hat sich lieber diese ganz schrecklichen Erfahrungen der Fehlgeburten angetan, als den ärztlichen Ratschlägen irgendwie zu glauben. Sie hat auch diese furchtbaren Erlebnisse in Bildern dargestellt. Da gibt es etwa das Bild Henry Ford Hospital oder das fliegende Bett und immer wieder das kleine Format, weil sie das natürlich auch wieder im Bett gemalt hat. Ja, Und ja, sie setzt sich dann auch mit ihrer Mutter und ihrer eigenen Geburt noch einmal auseinander, und zwar zum Zeitpunkt, als ihre Mutter an Krebs erkrankt ist. Das ist 1932, und da reist sie natürlich damals noch mit der Eisenbahn 3 Tage lang von Mexiko nach Mexiko zurück von Nordamerika, um die Mutter noch mal zu sehen. Aber das ist sozusagen sehr, sehr spät. Wenige Tage darauf stirbt die Mutter, und das ist dann der Versuch, dieses Bild, was sie dann in Detroit, wo sie dann wieder zurückfährt, beendet, wirklich dann fertig malen kann. Also im Grunde ist das die Mutter, die hat das Leichentuch schon übergeworfen bekommen und gebiert im Sterben Frida Kahlo. Das ist die Bildbedeutung, ja. Es gibt eine ganz, ganz schwierige Situation, und das ist das Jahr 1934. Und zwar geht Diego Rivera eine intime Beziehung zu Fridas jüngerer Schwester Christina ein. Also verletzender kann eigentlich eine Liebesaffäre nicht sein als mit der eigenen Schwester. Und Frida Kahlo leidet unendlich, und man trennt sich zunächst einmal. Diego Rivera unterstützt sie aber als Malerin weiter und hält sie an dazu, ihre künstlerischen Fähigkeiten wirklich ernst zu nehmen, und hält sie für eine ganz, ganz bedeutende Malerin. Ja, aber das ist für sie wirklich der Ausgangspunkt für eine Krankheitsverschlechterung ihrer Gesamtsituation. Sie kann wirklich sehr, sehr schwer nur noch laufen. Sie kommt auch ins Krankenhaus, und immer dann, wenn sie im Krankenhaus ist und irgendwann operiert wird, dann ist Diego Rivera immer an ihrer Seite. Das hat tragische Folgen, weil Frida Kahlo sich natürlich jetzt die allerneuesten und allerverrücktesten Therapien und Operationen, von denen sie auch nur hört in Amerika, in Mexiko, alles wird sie unternehmen, damit Diego möglichst oft an ihrem Bett sitzt. Also dazwischen weitere Affären auch von ihrer Seite, unter anderem auch mit einem bedeutenden japanischen Bildhauer und Designer Isamu Noguchi. Also sie hat eigentlich immer auch Künstler, und sie mussten nicht nur Künstler, sondern sie mussten auch Kommunisten sein. Diese Art von Doppelbegabung mussten diese Herren aufweisen, damit sie vor ihren Augen Gnade fanden. Aber da gab es schon eine ganze Reihe damals zu finden. Und ja, also zum Beispiel hat man auch 2004, als die Archive von Frida öffentlich zugänglich wurden, 2 Zeugnisse dieser Beziehung gefunden. Ein Foto von Edward Weston fotografiert und Noguchis Briefe. Also das waren wirklich ganz, ganz bedeutende Briefe. Sie sprechen von der Möglichkeit einer alternativen Liebe, davon, dass er sich allein fühlte ohne sie und dass er sie heiraten will. Aber Frida hat immer, immer, immer auf Diego Rivera gesetzt. Die anderen Beziehungen waren Surrogate in gewisser Weise. Ja. Selbstbildnisse, und ja, 1937, dieses Jahr, das muss erwähnt werden, 1937 kommt Trotzki nach Mexiko. Trotzki, der schon verschiedene Exilländer, Norwegen und so weiter, alle aufgesucht hat, immer wieder ausgewiesen wurde. Trotzki erhält, und zwar durch Vermittlung Diego Riveras, Asyl in Mexiko und kommt nach Mexiko und wird von Diego Rivera und Frida Kahlo aufgenommen. Und wenig später geht Frida Kahlo mit diesem fast 60-jährigen Mann auch eine Liebesbeziehung ein, aber nur für kurze Zeit. Diego Rivera, als er davon erfährt, ebenso wie die Ehefrau von Trotzki, die auch mit von der Partie ist, sind natürlich tief schockiert, aber es musste sein. Gleichzeitig ist sie in diesen Jahren 1937 und 1938 ungeheuer produktiv, obwohl sie erneut Riesenprobleme mit ihrem rechten Fuß hat und eine weitere Operation über sich ergehen lassen musste. Im Brief an die Freundin Ella Wolf fällt der entscheidende und bezeichnende Satz, nachdem sie die Ärzte, denen sie letztlich die Schuld an ihren Leiden gab, noch einmal ungeschoren davonkommen lassen wollte. Dafür habe ich mich in eine Heilige verwandelt, voller Geduld und allem, was diese besondere Gattung auszeichnet. Das berühmteste Bild dieser Zeit jedoch sehen Sie hier. Das ist das Bild, was ich im Wasser sah oder was mir das Wasser gab. Es ist eigentlich auch ein Selbstporträt der badenden Frieda, jedoch in einer radikalen Dekonstruktion des in der Kunstgeschichte bekannten Sujets, bei dem sonst lustvoll der nackte Körper der Frau zur Schau gestellt wird durch den Maler. Hier ist das Bild aus der Perspektive der Badenden selbst gemalt. Das Objekt der voyeuristischen Lust wird selbst zum Voyeur. Dementsprechend sieht man nur die Beine und Füße der Malerin, also die für ihr Leben und Leiden zentralen Körperteile. Daneben flottieren verschiedene Motive, Lebensereignisse oder Vorstellungen auf dem Badewasser, zum Teil Wiedergänger in ihrem Werk. Da erheben sich die eigenen Eltern aus dem Wasser, da lieben sich eine hell- und eine dunkelhäutige Frau auf einem Ruhebett. Demnächst sollte ein Bild mit identischer Thematik, zwei Akte im Wald, entstehen. Mehrere Darstellungen des Todes sind eingefügt. Ein kleines Skelett auf einem kahlen Hügel. Dann ein toter Vogel an einem Baum genagelt. Und da sind wir wieder mit einer Kopie des Vogels aus dem Bild Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch konfrontiert. Also auch dies ist ein Beweis dafür, dass Frida Kahlo die Kunstgeschichte, die europäische, aber auch die außereuropäische, amerikanische und mexikanische ganz genau gekannt hat. Dann gibt es da noch eine nackte weibliche Leiche, erdrosselt. Nicht zuletzt schwimmt vor der sich Malenden das Tijuana-Kleid, das Frida bereits 1937 auf dem Bild Erinnerung gemalt hatte. Dazu treten ein auch schon zuvor mehrfach dargestellte Wolkenkratzer, der sich aus einem Vulkan erhebt. Also das soll die Versöhnung quasi von Mexiko, das ist der Vulkan, und Nordamerika, der Wolkenkratzer sein. Und zahlreiche Muscheln, Blüten, phallische Symbole und Vulven, sie symbolisieren in fragmentierter Form ihre Selbstwahrnehmung. Es geht um eine Mischung gleichzeitig wichtiger Identitätssymbole. Die Mexicanidad, also die mexikanische Identität, die Abstammung, Leben, Weiblichkeit, Sexualität, Sterben und Vergehen sowie eine umfassende Zivilisationskritik. Nicht zuletzt ist die Darstellung des rechten kranken Fußes wichtig. Er blutet. Künstlerische Bilanz, Eingeständnis der Verstrickung in die eigene Biografie und Vorahnung des Künftigen im Leben und in der Kunst vereinigt sich in diesem Bild in idealer und für Kahlo auch typischer Weise. Und jetzt kommt eine große Genugtuung für Sie. In diesem Jahr, 1938, wird sie eingeladen, in der kleinen, feinen Galerie von Julian Levy in New York auszustellen, wo sie zwischen dem 1. und 15. November 30 ihrer Werke präsentieren soll. Also die erste Einzelausstellung und dann auch noch in New York. Das ist richtig toll für sie. Und prompt verliebt sie sich in New York dann auch wieder in einen wunderbaren Künstler, Nicolaus Moray, geborenen Ungarn, der ist auch Fechtweltmeister. Nicolaus Moray möchte auch Frida Kahlo heiraten, aber er darf sie eigentlich nur lieben und fotografieren. Nach der Ausstellung in New York gibt es gleich noch eine andere Ausstellung, nämlich in Paris. Und das ist natürlich auch toll. Wie kommt das zustande? Dieses Bild wird gesehen von einer Person, die damals in Paris ganz, ganz zentral für die Kunst ist, nämlich von André Breton. André Breton reiste nach Mexiko, um Trotzki dort zu sehen. Da Trotzki in dem Haus von Frida Kahlo und Diego Rivera lebt, sieht er dieses Bild, als es entstand, so und sagt, das ist der Inbegriff des Surrealismus. Diese Etikettierung hat Frida Kahlo allerdings immer komplett abgelehnt. Sie hat gesagt, Surrealismus hat nichts mit meiner Malweise zu tun. Surrealismus, das ist Traumgeschehen und ich male realistisch, das sind reale Dinge, die ich auf die Bilder bringe. Die haben etwas mit mir und meiner Biografie zu tun. Am Am ehesten hat sie mit dem Begriff magischer Realismus etwas anfangen können, aber eigentlich hat sie jede Etikettierung abgelehnt. Sie reist also nach Paris, kommt am 21. Januar erst in Le Havre an und mit der Hilfe von Marcel Duchamp entsteht dann auch diese wunderbare Ausstellung in der Galerie Renou École. Und Frida Kahlo hat natürlich auch in Paris wieder eine ganz interessante Liebesaffäre. Ja. Es wird nochmal nach New York gereist. Man sieht den ungarischen Fotokünstler Nicolaus Marais wieder. Und Diego und Rivera und Frida Kahlo haben sich auseinandergelebt. Als sie nach Mexiko zurückkehrt, wird er auch politisch verfolgt. Aufgrund der Tatsache, dass er Trotzki beherbergt hat, ja, als Trotzkist, was damals in Mexiko eigentlich das Allerschlimmste ist. Ja, sein Leben ist bedroht und er muss fliehen heimlich. Er flieht natürlich nach Amerika. Und für Frida Kahlo beginnt nun eine Phase von unerträglichen Schmerzen. Ihr Rücken reagiert. Prompt verordnen ihr die Ärzte stützende Maßnahmen, also Korsette. Die bestehen damals aus Stahl. Außerdem wird sie ständig mit einem 20 Kilo Gewicht gestreckt. Ja. Sie beginnt jetzt immer stärker Alkohol zu konsumieren. Und das ist natürlich eben bei gleichzeitiger Einnahme von Schmerzmitteln und Beruhigungsmitteln sehr schädlich. Es entsteht das Bild Die zwei Fridas. Das ist wohl ihr allerberühmtestes Bild, an dem sie 3 Monate arbeitete, hat sie kurz nach der Scheidung, die jetzt erfolgt, von Diego Rivera fertiggestellt, hängt heute im Museo de Arte Moderno in Mexiko statt. Ja, dieses Bild ist ein Selbstbildnis der besonderen Art. Es ist eines der wenigen großformatigen Werke Frida Kahlos, eines ihrer überhaupt größten. Wie sie überhaupt nun, als sie getrennt von Diego Rivera ist, der ja immer die großen Formate, die Überformate gemalt hat, jetzt entdeckt sie für sich die großen Formate auch. Also es ist eine Selbstbehauptung natürlich, wie groß das Bild ist, was man malt. Die Malerin stellt sich gleich 2-mal dar, vor einem Fantasiehintergrund von stilisierten Gewitterwolken auf grünem Himmel. Die linke Frida ist eine eher europäische Person, hat einen blassen Teint, keinen Oberlippenbart und trägt ein viktorianisch bis kolonial anmutendes weißes Kleid mit Spitzen, was ich vorhin erwähnt habe. Ja, und diese elegante Frida reicht der anderen in der Tijuana-Tracht die Hand. Auch der Blutkreislauf beider Fridas ist verbunden, vergleichbar dem des Embryos mit seiner Mutter. Die linke Frida zeigt auf der Brust ihr offenes Herz. Eine Blutbahn führt nach unten, wo sie auf der Höhe des Oberschenkels mit einer chirurgischen Schere abgebunden werden soll. Doch das Blut tropft auf das weiße Kleid. Das Herz der anderen Frida liegt ebenfalls offen, ist aber unversehrt. Von ihm reicht eine Blutverbindung zu dem Gegenstand in der linken Hand der Tijuana Frida, wahrscheinlich ein Kinderporträt Diego Riveras. Dem Journalisten Alfonso Manrique, der sie in dem Jahr 1939, in diesem Jahr, als das Bild entstand, interviewte, gestand sie, dass die zwei Fridas Ausdruck ihrer großen Einsamkeit seien, dass sie auf sich selbst zurückgeworfen sei und Hilfe nur durch sich selbst erhalten könne. Frida Kahlo drückt mit diesem Bild sehr wahrscheinlich 2 Wesensanteile aus. Eine Frida, die altmodisch ist und Schmerz empfindet, da sie sich Treue gewünscht hatte und durch die Untreue Riveras tief verletzt wurde. Gleichzeitig tötet sie diese Frida aber, schnürt ihr das Blut ab. Mit anderen Worten, den von Diego ungeliebten Anteil ihrer selbst möchte sie am liebsten auslöschen. Die andere Frida, die mexikanische, mit ihrer Lebenslust und Sinnlichkeit ist unversehrt, kann sogar auf die mütterliche Komponente ihrer Liebe zu Diego hinweisen. Sie leidet nicht, ist unabhängig und stark. Doch beide Wesenshälften sind untrennbar über die Blutbahn miteinander verbunden, sagt uns das Bild. Und außerdem, die Abtötung der einen Frida hätte auch den Tod der anderen zur Folge. Ja, sie hat nun ein Stipendium beantragt. Das ist leider nichts geworden, aber man fragt sie vom mexikanischen Unterrichtsministerium eine Lehrtätigkeit an einer neu gegründeten Kunstakademie auszuüben. Und das macht sie sehr gerne und fährt zunächst so 3-mal pro Woche auch nach Mexiko-Stadt, um da eine Gruppe von jungen Leuten zu unterrichten. Aber das kann sie eigentlich nur ein halbes Jahr aufrechterhalten. Dann haben ihre Schmerzen in ihrem rechten Bein so zugenommen, dass sie sich das nicht mehr eigentlich antun kann. Und 4 ihrer Schüler nehmen nun den Weg nach Coyoacán auf sich und nehmen also den Unterricht bei ihr im Hause wahr. Und das ist mehr oder weniger dann so eine Art Ersatzfamilie auch. Das sind alles bekannte Maler geworden. Auch eine junge Frau, 3 junge Männer, eine junge Frau waren das. Und Frida Kahlo hat nicht nur sie unterrichtet, sie hat sie einbezogen. Sie aßen mit im Haus. Die Gastfreundschaft war ungeheuer groß von Frida Kahlo, gerühmt auch die Küche und so weiter. Auch das ganze Ambiente des Hauses, wirklich eine wunderschöne Umgebung mit ganz vielen Tieren, vielen exotischen Pflanzen natürlich und vielen, vielen illustren Gästen. Wer da so zu Gast war, wann, das wissen wir auch erst nach der Öffnung der Archive. Also es war ein wirklich internationaler Treffpunkt, dieses Haus. Nicht nur, dass sie die unterrichtet hat, sie hat ihnen auch Anschlussaufträge verschafft, sodass diese jungen Leute dann tatsächlich in den Malerberuf einsteigen konnten. Also eine außergewöhnliche soziale auch Ader, die sie hatte. Wir kommen jetzt zu dem Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar. Sie hat 2-mal in ihrem Leben sich die wunderschönen langen Haare abgeschnitten und beides Mal in einer Krise. Und hier ist es natürlich wieder diese Krise zwischen Diego und ihr. Ja, Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar. In einem Männeranzug sitzt sie auf einem Stuhl. Einziges feminines Attribut sind die schwarzen Pumps, die sie trägt. Erneut hatte der Vorgang des Haareabschneidens auch symbolische Funktion. Einerseits ging es um eine Verstümmelung der eigenen Weiblichkeit, ein sich Panzern in einem männlichen Äußeren, aber auch um einen Akt der Aggression gegen Diego, der ihr langes Haar liebte. Also wir müssen uns immer vorstellen, sie sind geschieden, sie kommen wieder zusammen. Und auch als sie geschieden waren, haben sie sich sehr, sehr oft gesehen. Ja, haben ja irgendwie auch viele Interessen geteilt und so. Ja, Bilder wie dieses sprechen von der therapeutischen Kraft, die die Auseinandersetzung mit dem eigenen Äußeren für Frida Kahlo immer hatte. Von ihrer Begabung, psychische Vorgänge und Konflikte ins Selbstbildnis zu setzen. Und alle Werke, die in den beiden Trennungsjahren ihren produktivsten entstanden, weisen eine beunruhigende Intensität auf. Ja, auch dieses Selbstbildnis als Tijuana oder Diego in meinen Gedanken. Er ist abwesend, sie ist getrennt von ihm, aber er ist sozusagen in ihrem Kopf, auf ihrer Stirn vorhanden. Ja. Das nun ist auch ein ganz interessantes Bild. Man ist nun wieder zusammen als Paar und hat 1942 eine gemeinsame Leidenschaft in ein neues Projekt überführt. Beide haben sich ja für die präkolumbianische Kunst und Kultur Mexikos interessiert. Und in der Region Pedregal, rund um Mexiko-Stadt, einer sehr steinwüstenartigen Gegend, wächst nur sehr wenig. Und Frida Kahlo malt dieses Bild Wurzeln oder der Pedregal. Hier sind ihre Wurzeln, sagt das Bild. Sie liegt da in dieser Landschaft, sie gehört zu dieser Landschaft. Man hat nun angefangen mit den zahlreichen Objekten, keramischen Steinobjekten, die Diego Rivera gesammelt hat, alles Mögliche, ein Museum, ein eigenes privates Museum zu errichten. Das ist dann allerdings erst nach dem Tod auch von Diego Rivera eröffnet worden, in Pyramidenform, also so eine aztekische Art, aztekische Pyramide. Und das war das gemeinsame Projekt von Frida Kahlo und Diego Rivera. Und das hat sie auch wieder ziemlich zusammengeschweißt. Nun aber die gebrochene Säule. Es kommen nun die 1940er Jahre, die ständig bei Ärzten Frida sich aufhält, neue Therapien vornehmen lässt. Und sie bekommt 1944 ein neues Stahlkorsett, strenge Bettruhe. Sie sollte bis Lebensende noch 28 weitere Korsetts bekommen. Alles Spezialanfertigungen, die sie aber so eingeengt haben, dass sie nicht mehr frei atmen konnte. Sie wurde depressiv, appetitlos und magerte immer weiter ab. Sie konnte auch mit diesen Korsetts überhaupt nicht schlafen, sodass sie immer wieder versuchte, sich mit Alkohol und Schlaftabletten zu beruhigen. Ja, durch dieses Stahlkorsett atrophierte ihre Rückenmuskulatur, sodass sie dann schließlich weder sitzen noch gehen konnte. Ja, das ist alles ganz furchtbar. Sie malt dieses Bild vor einer öden Landschaft in Grün-Grautönen, malt sich die Malerin eigentlich nackt. Lediglich ein weißes Tuch hat sie um die Hüften geschlungen. Ihr Oberkörper wird von einem orthopädischen Korsett umschnürt. Er ist geöffnet und gibt den Blick auf eine an mehreren Stellen gebrochene antike Säule frei, die die Wirbelsäule vertritt. Zusätzlich wird der Körper von vielen kleinen und größeren Nägeln verletzt. Tränen rinnen aus den großen Augen der gemalten Frida, deren Gesichtsausdruck stoisch da ist. Heldenhaft hält sie sich aufrecht. Wie verschiedentlich festgestellt wurde, sind die Anspielungen auf die christliche Ikonografie in diesem Bild überdeutlich. Das Lendentuch des leidenden Christus am Kreuz, die Nägel, auch vergleichbar den Pfeilen, die den heiligen Sebastian quälen. Die zerklüftete, unwirtliche Landschaft spiegelt die Verwerfungen der gebrochenen Säule im Inneren. Ein neuerlicher Beweis für Fridas Kenntnis der Kunstgeschichte ist der manieristische Faltenwurf ihres Lendentuchs. Und auch dieses Bild von 1946, Ich bin ein armes Wild, greift auch wieder diese heiliger Sebastian-Pfeile Symbolik auf. Sie malt sich als ein Reh, ihr Kopf ist ihr Kopf, aber sie ist ein armes Wild, sie ist quasi getroffen, sie blutet. Und ein Reh insofern auch wichtig, weil sie hatte auch immer in ihrem Garten, in ihrem Haus als Haustier ein kleines Reh. Ja. Ja, die letzten Jahre von Frida Kahlo sind gekennzeichnet wirklich durch eine Operation nach der anderen und schließlich in ein Jahr vor ihrem Tod dann die Amputation des rechten Beins bis unter das Knie und bekam dann eine Prothese und lernte auch noch mal damit laufen. Aber es war eigentlich vollkommen klarer körperlicher Verfall ab sofort und auch die ihr in Mexiko gewidmete riesengroße Ausstellung am 13. April 1953, die erlebt Frida Kahlo eigentlich als kranker, als sehr, sehr kranker Mensch. Man bringt sie mit einem Rettungsfahrzeug in ihrem Bett in die Ausstellung. Ja. Also das ist dann schon ganz, ganz, ganz schrecklich. Sie hat ein Tagebuch geführt. Im Tagebuch zeichnete sie jetzt abgetrennte Füße und schrieb darunter, Füße, wozu brauche ich sie, wenn ich Flügel habe zu fliegen? Auch erfand sie engelhafte Wesen, die sie von allem Leid, aller Erdenschwere befreiten, indem sie ihr das Fliegen ermöglichten. Im Grunde ahnte sie jedoch, dass keine Hoffnung auf Besserung bestand und malte bewusst, unbewusst ihre eigene Todesengel. Ja, die, wie gesagt, die Amputation war gelungen, aber sie konnte nicht mehr auch nur für Stunden alleine bleiben. Und sie hatte vor allen Dingen eine riesengroße Wesensveränderung erfahren. Sie war früher immer sehr gesellig gewesen, hat sich mit allen Menschen sehr gern unterhalten und ausgetauscht und versucht auch Menschen zu helfen. Jetzt ist sie streitlustig, hypernervös, empfindlich gegen Geräusche und Kinder, aggressiv, sogar tätlich gegen Besucher. Ja, sie will dann plötzlich ein Kind adoptieren und ihre Silberhochzeit steht vor der Tür. Sie kauft einen Ring für Diego aus Gold für die silberne Hochzeit. Es scheint, dass sich ihr Gesamtzustand bessert und sie möchte gerne an einer Demonstration teilnehmen gegen die Machenschaften der CIA, aber sie war an Lungenentzündung erkrankt. Und ja, es regnet an dem Tag, sie setzt sich in den Kopf, will trotzdem an dieser Demonstration teilnehmen. Es ist gezeichnet, es ist wirklich ein todkranker Mensch. Wenige Tage später verlässt sie nachts das Bett, um ein Bad zu nehmen. Auch das hat der Arzt ganz streng verboten. Eine Patientin, die Lungenentzündung hatte, ein Bad, das ist natürlich ganz, ganz schrecklich. Sie erlebt noch ihren Geburtstag am 6. Juli. Viele Menschen gratulieren und dann kommt in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1954 der Tod. In den amtlichen Unterlagen ist Lungenembolie als Todesursache eingetragen worden. Aber es gibt eben auch Meinungen, die sagen, sie hat eine Überdosis an Beruhigungstabletten genommen. Das ist das Ende von Frida Kahlo. Sie wurde dann ehrenhalber in der großen Halle des Palasts der schönen Künste aufgebahrt. Rivera schrieb in seiner Autobiografie, in der er Frida nur an wenigen Stellen erwähnt, dass er zu spät erkannt hatte, dass die Liebe zu ihr der wunderbarste Teil seines Lebens gewesen sei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.